www.freudenbotschaft.net. Die Trinität Gottes. Das biblisch bezeugte Erscheinen Gottes.
Der Grund für die Theophanien Gottes in Jahwe Jesus. Es ist biblisch verbürgt, dass Jesus Christus, der Schöpfergott und Gesetzgeber Israels, mehrfach in dieser Welt als Bote Jahwes erschien. Die bezeugte, vielfache Ankunft Gottes auf Erden betrifft die gesamte trinitarische Einheit. Auch wenn der Gott Vater nicht direkt in Erscheinung trat, so war er durch seine wesenhafte Verbindung mit dem Gottsohn mittels seines Geistes stets daran beteiligt. Ohne dass man seine unfassbar große Herrlichkeit direkt wahrnahm, wurde er in ihnen sichtbar und erlebbar. Manfred Macher erklärt in Jesus Christus, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, Folgendes. An dieser Stelle muss ich zuerst darauf hinweisen, dass den Menschen der damaligen Zeit selbstverständlich nicht bewusst war, dass Jesus Christus ihnen begegnet. Ja, auch die näherliegende Vermutung, dass die Juden den kommenden Messias in den Erscheinungen sahen, entbehrt jeder Grundlage. Für sie war und ist die Lehre der Trinität unvorstellbar und viel Götterei. Die Interpretation der Theophanien des Alten Testaments als Erscheinungen von Jesus Christus ist nur vom Neuen Testament her möglich. Hier aber zwingend. Die Spannung zwischen dem Wunsch Gottes, mit den Menschen zusammen zu sein, und der sie trennenden Heiligkeit ist bereits im Alten Bund sichtbar. Die Auflösung dieser Spannung in der Person von Jesus ist nur von der neutestamentlichen Christologie her gegeben. Die Frage, warum denn der Mensch bei der Begegnung mit Jesus nicht sterben musste, ist damit trotzdem nicht beantwortet. Wer weiß, dass Jesus von der Stufe seiner völligen Übereinstimmung mit dem Gottvater hinabstieg und zuerst ein Engel wurde, bevor er schließlich inkarnierte, der begreift, warum die Menschen zur Zeit des Alten Bundes nicht starben, als sie Gott sahen. Sie ertrugen die Herrlichkeit der Theophanie des Gottvaters in seinem bereits geniedrigten Sohn. Wären sie dem Gottvater direkt begegnet oder hätten sie Jesus in seiner ursprünglichen Autorität gesehen, hätte sie die göttliche Lichtstrahlkraft augenblicklich verzehrt. Sie wussten dennoch, dass sie Gott begegneten, als sie den Engel Jahwes sahen und fürchteten sich. Manfred Macher bringt es in Jesus Christus, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, auf den Punkt: Wenn er die alles verändernde Gottesbegegnung als ein präexistenzielles Werk Jesu beschreibt. Dort, wo Gott im präexistenten Jesus den Menschen begegnet, werden sie mutig, kräftig und entschlossen, den Auftrag Gottes auszuführen. Jesu Werk in der alttestamentarischen Zeit war vor allem motivierender Art. Gleichzeitig finden wir bereits dort wichtige Hinweise auf das Wesen Gottes. Das heißt, diese Begegnungen sind wichtige Selbstoffenbarungen Gottes. Immer wieder zeigt sich a. Gottes Heiligkeit, zum Beispiel den heiligen Boden bei Mose und Josua, b. seine Liebe und Fürsorge und vor allem immer wieder c. die Hinweise auf die Priorität der Transzendenz. Macher stellt einen wichtigen Aspekt des alttestamentlichen Dienstes Jesu am Menschen folgendermaßen heraus. Einen interessanten Hinweis in Bezug auf den Dienst des präexistenten Jesus an den alttestamentlichen Propheten finden wir in 1. Petrus 1,11. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete. Als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Natürlich ist hier zuerst ausgesagt, dass derselbe Geist, der in Christus wirkte, auch in den gesalbten alttestamentlichen Propheten gewirkt hat. Aber er wird hier eben Geist Christi genannt. Manfred Macher fasst die praktischen Konsequenzen der Präexistenz Jesu wie folgt zusammen. A. Nur der Ewige kann Ewigkeit vermitteln. B. Der Schöpfer kennt seine Geschöpfe am besten. C. Die treue Begleitung des Volkes im Alten Testament antizipiert die neutestamentliche Gegenwart Jesu. D. Die Theophanien belegen die Nahbarkeit Gottes in Jesus Christus. E. Wir gehören ihm, weil er uns geschaffen hat. F. Jesus Christus ist auch der Schöpfer und Erhalter meines geistlichen Lebens. Der Garten Eden. Bereits im Garten Eden wandelte Jesus als Jahwe Elohim dem Geistwind des Tages nach, wie es in 1. Mose 3,8 gemäß der Davar-Übersetzung heißt. Der Geist der Berufung des Lichtes und die Stimme Jahwes kündigten Adam und Eva regelmäßig spürbar an, dass ihnen eine unmittelbare Zusammenkunft mit Gott bevorstand. Seine Gemeinschaft mit ihnen war persönlicher Art. Jahwe Elohim begegnete unseren Ureltern direkt. Sie nahmen ihn in seiner göttlichen Herrlichkeit wahr und konnten mit ihm von Angesicht zu Angesicht sprechen. Obwohl dieser paradiesische Zustand durch den Sündenfall verloren ging, suchte Jahwe Jesus auch später immer wieder den unmittelbaren Kontakt zu den Menschen, zum Beispiel zu Henoch oder Noah. Hierbei ließ er sich stets von dem als Windhauch spürbaren Heiligen Geist des Gottvaters leiten und führen, um anderen das Leben des Lichtes des Tages zu vermitteln. In der künftigen Welt wird Jesus seine persönliche Gemeinschaft mit den Menschen vollständig wiederherstellen. Offenbarung 21, 3-5. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Der Turmbau zu Babel. In 1. Mose 11,5 heißt es, dass Jahwe aus dem Himmel hinabkommen musste, um den Turm zu beurteilen, den sich die vereinte Menschheit errichtet hatte. Und der Herr fuhr hinab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Die Notwendigkeit dieses Hinabstiegs zeigt, dass es sich hier nicht um Yahweh, den Gott Vater, handeln kann, sondern sein wesenhaftes Angesicht gemeint sein muss, also der ebenfalls Yahweh geheißene Sohn Gottes. Gemäß Offenbarung 1,8 und 11,15 ist der Allmächtige bis heute nicht in diese Welt gekommen, denn er verbirgt sich in der Herrlichkeit eines unzugänglichen himmlischen Lichtes, wie Psalm 104,2 zeigt. Du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt gleich einer Zeltdecke. Als der Allwissende hat es Gott nicht nötig, vom Himmel hinabzusteigen, um zu erkennen, was wir Menschen auf Erden tun. Hingegen ist eine solche relative Einschränkung des eigenen Vermögens beim Sohn Gottes in seiner geniedrigten Engelstufe gegeben. Die Wahrnehmungsfähigkeit des in 1. Mose 11,5 handelnden Yahweh war offenbar gemindert. Demnach darf das Uns dieses in 1. Mose 11,7 Sprechenden nicht auf den Vater und den Sohn bezogen werden, sondern es betrifft die Zweieinigkeit des Doppelangesichts Gottes, Geist und Sohn. 1. Mose 11,7. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Inzwischen war der in 1. Mose 11,5 hinabgestiegene Yahweh-Sohn offenbar wieder in den Himmel hinaufgestiegen, um dort den Heiligen Geist dazu aufzufordern, gemeinsam mit ihm zum Gericht über die sich erhebende Menschheit hinabzufahren. Die babylonische Sprachverwirrung und Zerstreuung der Frevler war also das Werk des vom Gott Vater über alle Gerichtsbarkeit eingesetzten Sohnes in Einheit mit dem Geist des Höchsten. Dass es bei dem hierzu nötigen Hinabstieg Yahweh Elohims tatsächlich um das Hinabkommen Jesu geht, bestätigt Römer 10,6. Denn der Menschen eigenmächtiges Bestreben des Hinaufstiegs in den Himmel wurde im Hinabstieg des Sohnes zum Gericht über die sich selbst erhebende babylonische Welt beantwortet. Römer 10,6. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so: Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das ist, Christus herabführen. Dass Jesus im Heiligen Geist zu Pfingsten auf die Erde hinabkam, ist der spiegelbildliche Gegenprozess des in 1. Mose 11 berichteten Geschehens. Durch das Wort und seinen Geist schafft Gott die Einheit der neuen Menschheit in Jesus Christus. Das gegnerische Projekt des Hinaufstiegs der jetzigen Menschheit in den Himmel wird aber in der Endzeit Essäons fortgesetzt werden. Gott beantwortet es erneut durch den Hinabstieg seines Sohnes zum Gericht, was die prophetische Vollerfüllung des babylonischen Geschehens darstellt. 1. Mose 11, 5 und 7 bestätigen im Kontext der vielen anderen genannten Bibelstellen die Trinität Gottes. Melchisedek. Die biblisch bezeugte Göttlichkeit Melchisedeks. Dass der dem Abraham in 1. Mose 14, 18 bis 20 erschienene Priester Melchisedek kein Mensch gewesen war, sondern zur Dreieinigkeit Gottes gehören muss, geht klar aus Hebräer 7,3 hervor. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt er Priester für immer. Ausschließlich Gott hat keinen Anfang der Tage und kein Ende des Lebens. Allein er besitzt weder Vater noch Mutter. Nur er ist ohne Geschlechtsregister. Da Melchisedek in Hebräer 7,2 Regent der Gerechtigkeit und Regent des Friedens genannt wird, kann man ihn als Jesus identifizieren. Denn der Sohn Gottes ist gemäß Jeremia 23,5 und 6 die wesenhafte Gerechtigkeit. Hebräer 7,2 Dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Jeremia 23,5 und 6 Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Und in seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Epheser 2, 14 und 15 zeigt, dass Jesus auch der friedenmachende Frieden ist, was Jesaja 9,5 bestätigt, wo der Sohn als der Fürst des Friedens bezeichnet wird. Epheser 2, 14 und 15 Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei, Frieden stiftend, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Jesaja 9,5 Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Jesus ist außerdem die wesenhafte Regentschaft Gottes, welche in Römer 14,17 als Gerechtigkeit, Friede und Freude definiert wird. Die bleibende Priesterschaft Melchisedek Jesu. Als stets bleibender Priester Gottes muss Melchisedek der damals noch lange nicht inkarnierte Sohn Gottes gewesen sein. Denn die Priesterschaft Jesu, er ist laut Hebräer 2,17, 4,14 und 8, 1 und 2, ein himmlischer Hohepriester des Gottvaters, also der Priester des Höchsten, kann allein nach seiner eigenen, sich selbst entsprechenden, gleichartigen göttlichen Ordnung bestehen. Sie richtet sich unmöglich nach der Priesterschaft irgendeines erschaffenen Wesens, wie es zum Beispiel beim relativ unvollkommenen levitischen Priestertum der Fall ist. Hebräer 7,15 Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes, des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte. Hebräer 5, 5 und 6 So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Wie er auch an einer anderen Stelle sagt, Du bist Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Weil Melchisedek gemäß Hebräer 7,3 und Psalm 110,4 ein bleibender Priester ist, dessen Priesterschaft äonisch währt, muss es sich bei ihm um Jesus handeln, denn der Sohn übt seine Priesterschaft Gott gegenüber ununterbrochen aus, wie aus Hebräer 7,24 hervorgeht. Hebräer 7,3. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Psalm 110,4. Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Hebräer 7,24. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unvergängliches Priesteramt inne. Der Sohn Gottes löste den Priester Melchisedek nicht ab, denn sonst wäre dessen Dienst nicht bleibend und äonisch gewesen. Er hätte ein Ende gefunden, als ihn Jesus fortsetzte. Die Priesterordnungen Melchisedeks und Jesu sind also mehr als gleichartig. Sie sind kontinuierlich identisch. Dies führt zum zwingend logischen Schluss, dass der in ihr dienende Hohepriester ebenfalls ein und dasselbe Wesen sein muss. Jesus war Melchisedek. Das erste Abendmahl des ewigen Königs von Salem. Als der König der Gerechtigkeit dem Abraham begegnete, besaß er weder einen menschlichen Vater noch eine menschliche Mutter und verfügte folglich auch über kein Generationsregister. Denn der Gottsohn befand sich damals noch auf der Engelstufe und war als Herrscher über die himmlische Stadt Jerusalem gesetzt, die in Hebräer 7,1 Salem, hebräisch Shalem, Vollkommenes, genannt wird. Da Shalem die defektive Schreibweise von Shalom, Frieden, ist, erklärt sich, warum Melchisedek der Regent des Friedens war, denn der Frieden in Person Jesus Christus ist das Haupt seiner durch ihn ebenfalls Frieden seienden Stadt. 1. Mose 14, 18 bis 20 bestätigt diese Identität Melchisedeks als Jesus. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Mit Abraham, wie Abraham damals genannt wurde, hielt der Sohn Gottes sein vermutlich überhaupt erstes Abendmahl in der Menschheitsgeschichte. Diese Priesterordnung setzte Jesus fort, als er etwa 1900 Jahre später Brot und Wein an seine Jünger weiterreichte. Matthäus 26, 26 bis 28. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Der neue Bund Jesu ist älter und besser als sein alter Bund mit Israel. In 1. Mose 14,19 sagte Melchisedek wörtlich, dass Abraham dem Obersten gesegnet wurde, welcher Himmel und Erde erworben hat. Der Gott Vater ist durch Jesus nicht allein der Schöpfer der Welt, sondern auch ihr Erwerber. Die Übersetzung mit Schöpfer des Himmels und der Erde ist in diesem Vers falsch. Hier geht es um eine Prophetie Golgathas, wo der Vater durch das Blut seines Sohns die Welt erkaufte. Gott tat dies in einem neuen Bund mit der Menschheit, welcher genau besehen älter war als sein sogenannter alter Bund, den er mit Israel geschlossen hatte und zu welchem unter anderem die Passa-Satzung gehörte, Brot und Wein in Gedenken an den Auszug des Volks aus Ägypten zu sich zu nehmen. Dies bestätigt Galater 3,17. Dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Das zum gesetzlichen Bund Gottes mit Israel gehörende Passamahl der Juden ist also dazwischen hineingekommen. Als Melchisedek hatte Jesus Abraham bereits 430 Jahre vor dem Exodus Israels das Abendmahl gegeben. In derselben eigenen Priesterordnung, die rechtlich weit über der levitischen Priesterschaft steht, führte er seinen ursprünglichen Bund mit der gesamten Menschheit fort, als er ihn durch seinen Tod auf Golgatha legitimierte. Dies tat Jesus am Kreuz für alle Zeiten, also auch für Abraham, welchen er bereits etwa 2 Jahrtausende zuvor in seinen Blutbund hineingenommen hatte, als er ihm als Melchisedek Brot und Wein dargereicht und darin seinen stellvertretenden Tod prophetisch angekündigt hatte. Somit wird klar, dass Isaak ebenfalls lediglich eine irdische und äußerst eingeschränkte gesetzliche Zwischenerfüllung des dem Abraham verheißenen gesegneten Samens ist. Denn in Wirklichkeit ist damit Jesus gemeint, welcher von Anfang an der bereits in 1. Mose 3,15 angekündigte Same in der Priesterordnung der Gnade ist. Galater 3,16. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seine Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen, und der ist Christus. 1. Mose 3,15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen, und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Allein in Jesus Christus sind wir Kinder der Erwartung Abrahams und Volk Gottes. Das heißt, wir sind ausschließlich in ihm, das wahrhafte Israel. Wer, wie die Juden, die heilige Trinität und somit den Sohn Gottes ablehnt, gehört nicht zum Volk Gottes. Die Ankündigung der Geburt Ismaels. Gemäß 1. Mose 16, 7 und 9 bis 11 und 13 trug der die Geburt Ismaels verkündende Engel Jahwes den Namen Jahweh. Das heißt, es war Jahweh, welcher Abrahams Zweitfrau Hagar erschienen war. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte: Habe ich nicht auch hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat? Im vorliegenden Bibeltext wird immer wieder betont, dass der Engel Jahwes zu Hagar sprach. Unmittelbar nachdem dieser Bote Gottes das Wort an sie gerichtet hatte, rief Hagar den Namen Jahwe an und sagte, dass er derjenige war, der zu ihr geredet hatte. Hagar bezeichnete den Jahwe-Engel als El des Besehenen, was gemäß der Davar-Übersetzung so viel bedeutet wie Gott des Sichtbaren, womit klar wird, dass der Engel des Herrn nicht nur den Namen Jahwes trägt, sondern auch der Gott El der sichtbaren Schöpfung ist. Jesus Christus, der Beauftragte des Jahwe-Vaters, kündigte Hagar die Geburt ihres Sohnes Ismael an, denn Jahwe hatte auf ihr Elend gehört und sich ihrer erbarmt. Der Jahwe-Sohn ist der Gott, der Hagar sah. Ihre Demütigung blieb ihm nicht verborgen. Sie schaute ihm hinterher, nachdem er zu ihr als der Engel Jahwes gesprochen hatte. Jesus ist der wahrnehmbare, erlebbare und selbstsehende, lebende Gott alles Sichtbaren und natürlich auch der unsichtbaren Welt. Er ist der sich erbarmende Retter der Verlorenen. Der Gott Vater redet deshalb durch Jesus als Jahwe zu uns, weil er mit dem Sohn und dem Geist ein dreieiniger Gott ist. Die drei Männer bei Abraham. Die angedeutete Trinität. Die Ankunft der drei himmlischen Männer bei Abraham, sein Einstehen vor Jahwe für Sodom und die Geschichte der beiden Engel, die zu dieser dem Untergang geweihten Stadt entsandt wurden, hängen inhaltlich eng zusammen. Bei sorgfältiger Betrachtung dieser Bibeltexte kommt man der Identität des hier zu Abraham sprechenden Jahwe auf die Spur. Manche christliche Ausleger interpretieren die Begegnung der drei Männer mit Abraham als ein Bild auf die Trinität Gottes, was durchaus möglich ist. Wortwörtlich verstanden kann aber der Vater niemandem erscheinen, ohne dass der betreffende Mensch wegen seiner eigenen Sündhaftigkeit und der großen Herrlichkeit Jahwes zu Tode kommt. Selbst das Hören der Stimme Gottes führt gemäß 5. Mose 4 und 5. Mose 5 unweigerlich zum Tod des Menschen. 2. Mose 33, 20. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Deshalb ist es unmöglich, dass einer der drei Männer in 1. Mose 18 Jahwe der Vater und Gott Jesu war, denn Abraham wäre durch die Anwesenheit Elohims augenblicklich verzehrt worden, als er vor dem Angesicht Jahwes stand. Zudem belegen Johannes 1,18 und 1. Timotheus 6,16, dass es ausgeschlossen ist, dass Abraham Gott sah. Gleichwohl kann man die drei zu Abraham kommenden Männer als eine Darstellung der heiligen Dreieinigkeit deuten.